Hallo ihr Lieben, heute ist die liebe Luisa Dellert bereits zum zweiten Mal bei mir im Podcast zu Gast. Sie ist einfach so eine inspirierende Frau und ich lerne immer so viel von ihr, weil sie immer nochmal ganz andere Blickwinkel schafft und ich finde das einfach ganz, ganz inspirierend und höre ihr unglaublich gerne zu. Viele von euch werden Luisa wahrscheinlich von Social Media kennen. Ich bin selbst ein riesiger Fan ihrer Arbeit und sie war eine der ersten, die offen über Themen gesprochen hat, die uns Frauen alle beschäftigen, aber nur wenige wirklich aussprechen. In dieser Folge geht es um Körperbilder, Selbstwert, Essstörungen, Schönheitsideale und den Druck, ständig perfekt sein zu müssen. Wir sprechen darüber, wann wir angefangen haben, unseren Körper zu bewerten, warum so viele Frauen ihr Leben mit dem Gefühl verbringen, nicht genug zu sein und welche Rolle Social Media, gesellschaftliche Erwartungen und das Patriarchat dabei spielen. Luisa erzählt sehr offen von ihrer eigenen Geschichte mit Sportsucht und Essstörung, von der Fitnessbubble, Beauty-Eingriffen, Normschönheitsprivilegien und dem ständigen Wunsch, es allen recht machen zu wollen. Zum Ende der Folge werfen wir außerdem einen Blick auf ihr neues Buch Unshame und darauf, warum Scham ein Thema ist, das so viele Frauen ihr Leben lang begleitet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und den Link zur Bestellung des Buches findet ihr in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich ganz doll über euer Feedback in den Kommentaren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Ich sag's euch, wir haben gerade gefühlt schon einen ganzen Podcast aufgenommen und wir mussten uns hier gerade unterbrechen und sagen, warte, lass mal die Mikros in die Hand nehmen, weil wir einfach die ganze Zeit schon am Sammeln sind.
Wirklich.
Weil endlich sehen wir uns mal persönlich. Ich habe das Gefühl, wir sind schon so connected über Social Media, über WhatsApp, wie oft wir uns Sprachnachrichten hin und her schicken. Die liebe Luisa Dellert sitzt hier nämlich und jetzt habe ich sie endlich mal in echt drücken dürfen.
Und ich freue mich
voll. Quatschen dürfen, ja. Ich bin jetzt schon traurig, wenn unser Podcast gleich vorbei ist, weil wir müssen auf jeden Fall uns nochmal privat treffen.
Safe. Und ich durfte endlich deine berühmten beiden kleinen Plüschis streicheln.
Und
oh
wie war's?
Mein Gott, es ist einfach schön. Fühlt sich ein bisschen an wie mein Kuscheltier, deswegen waren das gleich so Homecoming-Gefühle.
Ja, stimmt. Hast du die mitgebracht?
Nee, die haben heute frei, die wollten nicht.
Das kann ich auch verstehen, mal ein bisschen Urlaub machen. Das ist gut. Ja, ich meinte extra, bitte nicht klingeln. Sagt bitte Bescheid, wenn ihr da seid, damit wir die Bellorgie vermeiden können. Ja, hat mäßig gut geklappt, obwohl es ging, oder?
Die haben sich
für unsere
gefreut.
Verhältnisse.
Also wenn ich würde auch so ausrasten, wenn ich komme.
Ja, das ist so. Oh mein Gott, endlich, Luisa Dellert, ich darf sie anfassen.
Spaß.
ja, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Letztes Mal haben wir über deinen Burnout gesprochen.
Stimmt.
Aber das war nur über Call und deswegen freue ich mich jetzt, dass du heute hier ganz persönlich sitzt und wir heute vor allem auch über dein Buch sprechen und über alle Themen, die dich beschäftigen und über, ja, vielleicht können wir da gleich nochmal weiter reingehen, über was wir genau sprechen. Möchtest du dich selbst vielleicht einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
Eieiei. Okay, ich probiere es ganz kurz zu machen. Ich bin Lu, ich komme aus Braunschweig, da wohne ich auch, habe lange in Berlin gelebt, bin seit fast 13 Jahren jetzt Influencerin und habe mich aber vor 2 Jahren entschieden, zurück in die Heimat zu gehen, nach meinem Burnout und ein Buchcafé zu eröffnen, weil ich irgendwie auch wieder im Offline-Leben arbeiten und stattfinden wollte. Und jetzt mache ich beides. Also ich bin im Buchcafé und mache Cappuccino und verkaufe Bücher. Und gleichzeitig bin ich aber auch noch auf Instagram und rede da über Bücher, aber auch übers Frausein. Das ist schon immer mein Thema gewesen. Das begleitet uns, glaube ich, ja auch beide oder alle, die wahrscheinlich hier irgendwie auch zugucken. Und darüber spreche ich dann auf Instagram.
Ja, unglaublich wichtige Arbeit. Ich habe schon so viel durch dich gelernt und finde, also jetzt direkt hier eine Liebeshymne erstmal, aber ich finde, du bist auch so eine der ersten gewesen, die sich einfach getraut haben, über andere Themen zu sprechen und nicht nur das perfektionistische Happy Life zu zeigen, sondern halt wirklich das Leben mit allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, oder ich weiß, dass du mit deiner Arbeit einfach so viel Gutes tust und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf dein Buch und was das auch machen wird mit den Menschen, die das lesen werden. Und ich weiß, dass es einfach ja ein sehr, sehr positiven Impact haben wird.
Danke,
auf alle.
Kiki. Ich habe da echt ein bisschen Angst vor, aber
ja.
Danke.
Ja, das wird super. Also ich kenne dich, ich kenne deinen Content, ich kenne noch nicht, wie du schreibst, aber da freue ich mich drauf.
Werde
ich mich schön einkuscheln zu Hause mit einem Tee und das wahrscheinlich an einem Tag durchlesen. ich würde dir gerne eine Frage stellen, um ein bisschen reinzukommen. Das letzte Mal war ja die Frage, was war die unangenehmste Situation, in der du mal kacken musstest? Die frage ich dich jetzt nicht nochmal, sondern was ist deine größte Angst und warum?
Jetzt gerade aktuell vielleicht, was meine größte Angst ist. Ich bin gerade an so einem Punkt in meinem Leben, in dem sich logischerweise viel um Arbeit auch dreht, weil wir alle arbeiten müssen. Und gleichzeitig macht es mir so ein bisschen Angst, wann fange ich wirklich an zu leben. Also ich habe so ein bisschen Angst, das Leben wirklich zu verpassen, weil ich mir gerade Zeit nehmen muss für Dinge, die mich eigentlich erfüllen und für die wir alle im Leben viel mehr Zeit haben sollten. Und das ist etwas, ja, wo ich schon manchmal ängstlich so in die Zukunft schaue und mir denke, hä, wie lange wird das denn so sein? Also klar, werde ich immer arbeiten müssen, wir alle. Aber wann fange ich wirklich an zu leben und vergleiche mich nicht, gucke ständig auf Instagram, was andere machen, wie toll deren Leben ist. Und wann nehme ich wieder so die kleinen Momente wirklich für mich wahr und kann die auch wertschätzen und damit glücklich sein, wenn ich irgendwie einen Erdbeerkuchen im Park esse oder meine Füße ins Wasser halte, ohne ja gleichzeitig immer zu denken, oh, muss ich das jetzt gerade für Social Media filmen oder kann ich den Moment einfach genießen? Das ist gerade so ein bisschen so ein Struggle, den ich habe und auch so eine Angst, dass ich da vielleicht nicht so richtig rauskomme.
Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit bei uns, die Social Media machen, weil man in jedem Moment denkt, bestes Beispiel, wirklich vor 10 Minuten. Du hast mir Bücher gegeben und hast sowas Schönes dazu gesagt. Du hast mir Bücher mitgebracht aus deinem Buchcafé, wo du dachtest, ey, das ist voll schön für Kiki, das, oder du hast gedacht, dass diese Bücher mir gut gefallen würden und hast so süße Sachen dazu gesagt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich so, stopp, lass das kurz aufnehmen, das ist doch voll süß für Social Media.
Aber ich verstehe es ja auch.
Man versteht es, aber es ist trotzdem genau das, was du sagst, dass man in den Momenten manchmal gar nicht präsent ist, sondern dann schon wieder denkt so, oder auch dann denkt, was man noch alles machen muss und was heute noch nichts gepostet, oh nein.
Voll, aber ehrlicherweise, Kiki, ist das nicht nur ein Ding bei Influencern, sondern auch einfach generell bei Menschen, die ein Handy besitzen. Und ich finde es immer auch voll wichtig, auch einmal mit zu erwähnen, weil ja, wir in unserem Berufsbild da irgendwie auch ja voll oft dann geblamed werden oder es wird sich lustig gemacht. Aber ich kenne so viele Menschen um mich drumherum, die in ganz vielen Momenten immer das perfekte Foto haben wollen, nochmal ein Video machen, sich aufnehmen. Und ich will das gar nicht judgen, weil ich verstehe das ja. Aber das ist generell inzwischen einfach was Gesamtgesellschaftliches, wo wir uns, finde ich, manchmal überlegen müssen, wann spielen wir mal wieder Mensch, ärger dich nicht oder keine Ahnung, probieren mal ein neues Hobby aus, ohne dass wir das direkt dokumentieren müssen.
Das ist ganz gut, dass du das sagst. Vielleicht muss man da irgendwie sich selber, weiß ich nicht, einfach ein Wochenende machen. Dass man sagt, einmal im Monat an dem Wochenende Handy weglegen und wirklich Social Media freie Zeit. Und dann wird man, glaube ich, auch erstmal merken, wie doll man an dieses Ding gebunden ist. Ey, alter Schwede.
Ja.
Ich habe auch immer dabei und immer, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht gerade da, oh mein Gott, wo ist mein Handy? Und nur, Also sehe ich komplett wie du. Und bei mir ist es witzigerweise so, dass ich denke, dass sobald wir Kinder bekommen, weil bei uns steht das jetzt nicht direkt an, aber wir wollen auf jeden Fall so in 2-3 Jahren, können wir uns das vorstellen, in die Familienplanung zu gehen. Und irgendwie denke ich, dass es sich dann ändern wird. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine Wunschvorstellung ist. Aber man ist dann ja gezwungen, weil wir auch nicht wollen, dass die Kinder auf Social Media irgendwie stattfinden. Man ist dann ja gezwungen, das Handy mal wegzulegen. Und ich hoffe, dass mir das dann gibt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass du da dann auch vielleicht auf einer anderen Ebene reflektierter rangehst oder überlegst, was willst du halt für deine Kinder? Weil die wachsen ja nochmal in einer viel digitaleren Welt auf, in der sie auch gar nicht mehr so richtig wahrscheinlich erkennen werden, was ist noch echt, was ist nicht echt, KI, Deepfakes und so weiter. Ich glaube, das ist schon heutzutage eine Herausforderung, Kinder großzuziehen in so einer Zeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du da auf jeden Fall den richtigen Weg gehen wirst.
Ich hoffe, mal schauen. Ja, ich denke, das ist auch was, worauf man sich nicht vorbereiten kann und was einfach dann kommt und wo man dann einfach in dem Moment klarkommen muss. Ich bin einfach für mehr Pipi Langstrumpf und Blaubeer-Pancakes morgens lange frühstücken und danach häkeln oder so.
Ja, und abends noch die Glücksbärchis gucken.
Ja,
kennst du sowas?
Nein, die kenne ich nicht.
Ja. Boah, Kiki, die musst du sehen.
Glücksbärchen.
Ja, nee, das war meine Lieblingsserie damals in meiner Kindheit.
Ach, sind das die so boing, boing, boing? Und dann
und die haben alle so ein Symbol auf dem Bauch und können dann, der eine kann so einen Regenbogen sprühen, der andere so Herzchen, ganz süß.
Ja, es ist witzig, wie das nehme ich momentan voll wahr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch so bei meinen Freunden in meinem Alter. Alle haben das Bedürfnis wieder nach mehr Ruhe und nach alle, also gefühlt alle auf dem Hof leben und eigene Pferde haben und eigene Kühe haben und nichts mehr mit Social Media zu tun haben. Das ist echt krass.
Ja, und auch dieses große Wort für mich dieses Jahr ist so ein bisschen auch Nostalgie. Also man sehnt sich wieder total danach, was man in seiner Jugend oder Kindheit so erlebt hat und will das auch wieder mehr, obwohl da bestimmt auch nicht alles toll war, aber man romantisiert das so, weil man das Gefühl hat, das war so eine Zeit, in der man einfach freier war und in der man einfach irgendwie noch anders glücklich als heute war. Und ich glaube, das wird natürlich nur noch eine Generation machen können, die noch ohne Social Media auch groß geworden ist, tatsächlich.
Ja,
das stimmt. Doch auch noch ohne Social Media groß geworden.
Bei
mir
kam das mit 16 oder so, kam Instagram raus. Oder 15, ja. Ja, mal schauen, wie wir das dann machen werden. Dann sitzen wir wahrscheinlich wieder hier irgendwann und sprechen darüber,
so als Grannies,
wie sich das verändert hat.
Mit deinen Kids sitzen wir dann hier.
Das wäre witzig.
Und die erklären uns dann, wie es läuft.
Ja.
100 pro.
Ja, ich hoffe, dass es so wird. Das wäre schön. wir wollen heute ein bisschen über dein Buch sprechen und allgemein über deinen Content. Und was ich mich gefragt habe, wann war bei dir das erste Mal, wo du das Gefühl hattest, mein Körper wird von außen bewertet?
Boah, das hat auf jeden Fall in der Schule, ich würde sagen in der Grundschule angefangen, als meine Brüste angefangen haben, so ein bisschen zu wachsen und das dann aber nur so kleine Hügelchen waren, die man irgendwie unter dem Sport-T-Shirt gesehen hat, aber man selber auch gar nicht wusste, wie mit geht man dann jetzt um und dann die Jungs angefangen haben zu lachen. Da kann ich mich einfach noch voll dran erinnern, dass mir das krass unangenehm war und das war so das erste Mal, dass ich, es war ja auch irgendwie eine Körperbewertung und das war so ein Schammoment, wo ich mich so angefangen habe, so für meinen Körper irgendwie zu schämen und mich dann auch nicht in der Umkleide umgezogen habe und irgendwann dann auch nur noch weite T-Shirts getragen habe. Und ich glaube, so eine Momente kennen wir wahrscheinlich alle. Ich weiß, wann war es denn bei dir?
Es ist so krass, bei mir war es genau das Gleiche.
Ja.
Aber meine sind nicht gewachsen und das war dann auch wieder ein Thema, weil bei mir kam alles irgendwie erst später. Und ich hatte bis ich 18 war oder so gefühlt auch, oder 17 oder so, da fing das dann alles erst an, ein bisschen zu wachsen. Die sind auch nicht groß geworden bis heute. Aber die Jungs haben gesagt, ich habe Mückenstiche. Und das ist so, ist in mir drin. Und ich habe bis heute Struggle mit meinen Boobs. Das ist so witzig, weil du das auch gerade sagtest, oder nicht witzig, das ist krass, weil du das schon damals sagtest in der Umkleide mit dem Umziehen, weil das hatte ich auch ganz doll. Irgendwann fing das dann an mit diesen, kennst du noch von H&M diese dreifach Push-Up-BHs, diese drei Bobble haben?
Ja.
Die mal tragen, richtig geil, fühlt man sich auch mal, aber nicht aus Zwang und weil man das Gefühl hat, sonst gehöre ich nicht dazu. Und ich habe das bis heute, und ich habe das jetzt erst vor einem Jahr oder so aufbrechen können, als ich angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen. Weil ich habe früher, bin ich ins Fitnessstudio gegangen und bin dann zum Duschen wieder nach Hause gefahren, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und dann war ich so, das muss sich jetzt ändern. So, das kann ja nicht sein, dass ich als erwachsene Frau in einem normschönen Körper, egal welchen Körper, aber trotzdem, dass ich da stehe und solche Struggle habe, dass ich mich nicht traue, duschen zu gehen. Und dann habe ich wie so eine Exposition, also ein Expo gemacht und meinte, nee, du ziehst dich jetzt aus. Und dann war ich so, okay, und schnell Handtuch an und schnell in die Dings. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, gehe ich da hin, ziehe mich aus, gehe nackig da dazu Dusche, creme ich danach noch ein, mach, also so, das ist irgendwie, das muss man erstmal wieder entlernen,
ja,
dass man sich vor seinen Körper schämt. Oder auch bei meinem ersten Freund damals, wir hatten nur Sex und ich hatte einen BH an, auch bei Fabio am Anfang, wir hatten nur Sex und ich hatte immer einen BH an, weil ich mich immer geschämt habe. Und dann kam irgendwann die Frage, lasse ich mir die Brüste machen? Und dann war ich direkt so, nee, aber, also will ich auch grundsätzlich nicht, aber ja, Frau sein. Das beschreibt so gut, oder?
Ja, ich verstehe es. Gerade weil du das Thema Sex angesprochen hast. Bei mir war das immer das, ach, in diesen ganzen Highschool-Filmen wurde dann ja auch immer so die Frau sehr als Objekt thematisiert. Und da ging es dann auch in, ich weiß gar nicht mehr, ob es in American Pie war oder in Scary Movie. Es gab auf jeden Fall einen Film, in dem der Intimbereich von einer Frau quasi parodiert wurde und gezeigt wurde, dass er so nach Fisch stinkt und so. Und das war dann immer in der Schule voll das Thema. Und ich weiß noch, ich habe mir damals das pinke Bruno Banani bei Rossmann gekauft und mir das immer vorm Sex unten mich eingesprüht, weil ich Angst davor hatte, dass mein Freund irgendwie Fischgeruch da unten wahrnimmt. Also es musste dir mal reinziehen so. Also das habe ich immer gemacht, weil ich da so verunsichert war. Und ich glaube, alle, die hier gerade zugucken, können davon ein Lied singen und haben bestimmt tausend so eine Beispiele, dass wir eigentlich nie so richtig wir sein konnten und uns das immer von außen eigentlich vorgegeben wurde, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben.
Ja, total. Und deswegen haben wir eben auch schon drüber geredet bei der Serie Off Campus. Ist es ja so, dass man das jetzt mal guckt und sich so denkt, boah, wenn wir mit sowas groß geworden wären.
Ja.
Ich glaube, also wirklich, ich glaube wirklich, dass das was verändert hätte. Wenn das
total
so eine Serie gewesen wäre, die ich mit 13 geguckt hätte, hätte ich auf jeden Fall nicht mal ansatzweise diese Issues gehabt, die ich damals hatte.
Ja, safe. Das ist so eine irgendwie so eine Wohlfühlserie, weil es unter Frauen keine Konkurrenz gibt. Das ist eher so ein Zusammenhalt, man hört sich zu, Männer reden über ihre Gefühle und gerade auch diese ganzen Sex-Szenen sind halt irgendwie so normal. Und wenn ich die gucke, hätte meine damalige Lou sich voll dafür geschämt. Also es gab eine Szene, da hat die eine Protagonistin noch Strümpfe an. Und der Typ zieht ihr halt diese Strümpfe aus. Das Normalste der Welt. Aber ich hätte mich damals gar nicht getraut, noch Strümpfe vor dem Sex überhaupt anzuhaben. Ich habe immer komplett Strümpfe aus und die Hose schon aus und gucken, dass mein Schlüpfer richtig aussieht. Dass es bloß alles schick aussieht und nicht irgendwie komisch ist, wenn ich dann noch meine Tennissocke anhabe, weißt du? Und in der Serie wird das so geowned, als ob es das Normalste der Welt wäre. Und ist es ja eigentlich. Und es wäre so schön, ja, wenn die heutigen Generationen damit dann auch aufwachsen können teilweise und das für sich auch so verinnerlichen.
Ja, und daran merkt man ja auch, das sind nicht die großen Momente, in denen sie dann ja auch über ihre Vergangenheit gesprochen hat, was groß ist, sondern das sind diese kleinen Momente, die einen schon beeinflussen. Sowas wie eine Socke ausziehen. Ja. Also, wo man sich so denkt, zieh die Kacksocke aus oder lass sie an, ist doch scheißegal. Ja. Aber in dem Moment, also ich kann das total nachvollziehen, wie bei mir mit dem BH. Man zieht es aus beim Sex, ja okay, aber ich fühle mich absolut nicht wohl beim Sex. Wenn ich liege, ist da gar nichts.
Ja.
So, und dann da erstmal die Erfahrung zu machen, dass mich mein Ex-Partner, der war auch ganz, ganz toll und ganz, also nie irgendwie ein blödes Gefühl gegeben oder so, dass man das machen kann, ohne sich zu schämen. Also.
Ja, und ich glaube auch dran, Kiki, dass halt auch, also ich hatte auch mal einen Ex-Partner, der. Ich glaube, der wusste es nicht besser, aber der hat mir damals auch gesagt, dass er meine Brüste zu klein findet. Ich habe ihn aber auch gefragt. Ich habe ihn gefragt, findest du meine Brüste zu klein? Und er hat ehrlich geantwortet. Ich glaube, der würde das heute nicht mehr so machen und der wusste es damals einfach nicht besser. Aber dass er da gesagt hat, ja, hat in mir so viel ausgelöst, dass ich ebenfalls dann irgendwann mal hier in Hamburg bei so einem Schönheitstypen vor der Tür stand und der meine Brüste schon fotografiert hat für eine OP und so. Ich habe das dann nicht gemacht. Aber das sind manchmal diese kurzen Kommentare, die einen echt so nachhaltig beeinflussen. Ja, dass ich auch glaube, dass da Männer nicht unbedingt immer das mit Absicht machen, sondern es vielleicht auch einfach nicht besser wussten. Genauso wie unsere Eltern es auch teilweise einfach nicht besser wussten, wie sie uns großgezogen haben oder wie sie auch Vorbild waren, was so Körperbilder angeht.
Ja, das stimmt. Und die haben das ja auch in sich, also sind ja auch groß geworden in einer Gesellschaft, voll. In der beispielsweise damals ja extrem dieses ganz dünne und ganz bloß keine Muskeln sehen oder was weiß ich. Und heute ist es wieder was anderes und morgen wird es wieder was anderes sein.
Ja.
Und wie, ja.
Voll. Oder meine Oma, die hatte zu Hause, immer wenn ich aus der Schule kam, stand da diese Almased-Packung, mit der du irgendwie abnehmen kannst. Das ist wie so ein Abnehmshake gewesen. Oder die Brigitte-Diät hing da dran. Oder die ist jeden zweiten Tag, die hat sich ein Home-Solarium gekauft und lag da jeden zweiten Tag drunter, weil damals halt so dieses Ideal war von braun gebrannt sein, ist halt auch irgendwo ein Statussymbol. Und dann hat die sich jeden zweiten Tag da drunter geknallt. Und damit bin ich groß geworden. So. Und deswegen wollte ich dann auch voll früh unter das Solarium gehen und war da, weiß ich nicht, mit 15. Mit 15 bin ich da heimlich drunter gegangen. Also es ist eigentlich so voll crazy.
Mhm, ja, total. Wie war das denn für dich? Du sprichst ja auch offen über deine Essstörung, die du damals hattest und deine Sportsucht. Wie war das damals für dich? Wann fing das an? Wann hast du das erste Mal gemerkt, so, oh, das ist vielleicht auch gar nicht so gesund?
Das fing tatsächlich mit Instagram an. Also ich habe mich, 2013 war das, 2013 habe ich mich auf Instagram angemeldet, weil ich abnehmen wollte, weil ich mich irgendwie zu dick gefühlt habe. Meine Freundinnen wurden öfter angesprochen in Clubs und ich war immer so die Kleine, die ist dann mitgekommen und die dann auch mal irgendwie ein Freigetränk gekriegt, aber eigentlich auch nur, weil meine anderen Freundinnen irgendwie die ganze Zeit von den Männern da, keine Ahnung, gesehen worden. Und ich wollte das auch unbedingt. Ich wollte von Männern gesehen werden. Und dann habe ich mich auf der Plattform angemeldet und habe halt voll schnell gemerkt, krass, da sind alle so voll durchtrainiert, voll braun gebrannt. So Kyla Itzin ist damals, tragen so bauchfreie Sachen und haben dann auch noch irgendwie so voll viel Kommentare unter ihren Bildern stehen und Herzchen. Und ich habe mir daran voll das Beispiel genommen und habe das dann auch gemacht, habe auch angefangen, da irgendwie zu dokumentieren, wie ich abnehme. Und ich habe halt gemerkt, je dünner ich geworden bin, desto mehr Zuspruch habe ich dafür auch bekommen. Ich war ja damals neben Sophia Thiel und Pamela war ja damals auch schon da, auch so mit eine der ersten deutschen Fitness-Influencerinnen. Also man kannte das ja auch noch gar nicht.
Das ist so krass. Und das wusste ich nicht, da habe ich dir noch nicht gefolgt. Oder ich hatte vielleicht auch noch gar kein Instagram. Da, wann war das?
2013 war das.
Ja, doch, da war doch. Ich, habe ich gerade angefangen auf der App.
Oh, auch mit krass. Vanessa, mit hier, Vanessa Blum, mit
ja,
Vanessa.
Stimmt,
bin ich, das, ja, ja, wir sind auch voll in dieser ganzen Fitness-Bubble zusammen so groß geworden. Und ja, mir sind immer mehr Leute gefolgt, desto dünner ich geworden bin. Und das war irgendwann voll die Droge für mich, weil ich natürlich diese Bestätigung von außen bekommen habe, weil ich sie mir selber nicht geben konnte, weil ich habe mich nicht schön gefunden und egal, wie ich aussah, ich war wirklich schon sehr, sehr dünn und ich hatte auch wirklich Untergewicht. Ich habe mich immer noch zu dick gefühlt, so, und ich bin da auch nur rausgekommen, weil ich dann irgendwann beim Sport umgekippt bin. Also ich habe wirklich auch eine ganz lange Zeit dreimal am Tag Sport gemacht. Ich habe nichts mehr mit Freunden gemacht. Ich bin auch nicht mehr mit den Restaurants gegangen, weil ich da nie so richtig für mich unter Kontrolle hatte, was ich essen kann. Am besten war immer für mich zu Hause zu sein, wo mir auch keiner zuguckt beim Essen. Und irgendwann, ich weiß es noch ganz genau, da war ich in dem Fitnessstudio, in dem ich dann auch angefangen habe zu arbeiten, in dem Kursraum. Und da war noch so eine andere Person dabei und ich habe, das war gerade die Zeit von Freeletics, da habe ich so Burpees gemacht. Und ich hatte immer so eine Challenge, 50 Burpees, was mega crazy
ist. Das ist so krass.
Ja, kriege ich heute auch überhaupt nicht mehr so hin. Und dabei bin ich das erste Mal dann umgekippt. So, und da dachte ich,
Kreislauf.
Ja, genau. Mhm. Und da ist die Person dann auch gekommen und ich lag dann da und habe dann aber auch so voll gesagt, hey, das liegt jetzt, ich habe halt nicht viel gegessen, so das Wetter und so. Und dann ist es noch ein zweites Mal passiert. Und dann hat mein Vater mich tatsächlich zum Arzt geschickt. Und da hat sich herausgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Das war schon immer da, aber das ist durch diesen exzessiven Sport und einfach auch diesen ungesunden Lifestyle richtig schnell groß geworden. Und ich wurde dann irgendwie 2 Wochen später operiert. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich dann natürlich auch irgendwie hinterfragen musste, was ist hier passiert und wie soll es weitergehen. Und das hat voll lange gedauert mit Therapie, mit mich auch trauen, meinen Körper wieder anzunehmen, wenn ich wieder zunehme und immer noch total schlank bin. Aber ich habe mich dann natürlich auch gleich wieder zu kurvig und zu dick gefühlt. Das war echt ein Prozess tatsächlich.
Glaube ich. Weil ich kenne das selber, wahrscheinlich kanntest du dann auch diese Gedanken. Und ich frage mich, ob das irgendwann eintritt, wenn man so sagt, oh, jetzt noch ein bisschen weniger Bauch oder jetzt bei mir dann jetzt die größeren Brüste, dann bin ich glücklich. Ich glaube, diesen Gedanken kennen wir alle. So dieses jetzt noch, die letzten 5 Kilo, dann bin ich glücklich.
Wie waren das bei dir, Kiki, vor der Hochzeit? Weil das ist auch, das ist ja auch so ein Klassiker, ehrlicherweise, dass man sich vor der Hochzeit denkt, ah, für das Kleid muss ich nochmal abnehmen.
Nee, das hatte ich zum Glück minus. Das hatte ich gar nicht. Bei mir, ich habe auch voll den Prozess hinter mir, weil ich habe durch meinen Reizdarm eine Angststörung entwickelt, die sich irgendwann wegentwickelt hat von nur Angst vor keiner Toilette zu finden, sondern hin zu einer Angst vor allem. Also wirklich alles hat mir Angst gemacht. Und vor allem auch eine Sportangst, also quasi genau das Gegenteil. Ich habe gar keinen Sport gemacht. Und irgendwann ging es dann so weit, dass ich auch nicht mehr mit meinem Hund spazieren gehen konnte, weil alles, was meinen Herzschlag erhöht hat, hat diese Ängste getriggert. Weil wenn man, oder bei mir war es so, vor einer Panikattacke geht der Herzschlag so hoch. Und das hat sich genau gleich angefühlt, wie als ich Sport gemacht habe. Und deswegen habe ich es komplett vermieden und musste mir das richtig wieder erkämpfen, dass ich wieder Sport machen kann. Und habe dann eine Insulinresistenz entwickelt und eine Fettleber entwickelt. Die wurde mir dann diagnostiziert und da war ich so, okay, jetzt muss ich was ändern. Und dann habe ich mit Personal Training angefangen. Und da war es wirklich so auf der Fläche, weil Fitnessstudios haben mir natürlich auch Angst gemacht. Die Menschen haben mir Angst gemacht. Auf einmal war man auch bekannter und wurde im Fitnessstudio erkannt in einer Situation, in der man sich maximal unwohl fühlt und gerade gegen seine Ängste arbeitet, dann noch, hey, ja, wollen wir ein Bild machen? So, und dann bist du so, nee, das kam alles so in der gleichen Zeit. Genau, und dann haben wir erstmal privat Personal Training angefangen oder ich mit Fabio zusammen, der hat mitgemacht. Und da gab es ganz oft Momente auf der Fläche, wo ich dann auch gemerkt habe, so, oh mein Gott, mir wird alles zu viel, angefangen zu heulen, rausgehen konnte, aber es war so ein Safe Space. Das heißt, irgendwann wurde es normal, ja, okay, ich mache Sport und dann kriege ich halt mal eine Panikattacke und dann kann ich weitermachen. Also es war richtig gut aus der Therapiesicht, sage ich mal. Und mittlerweile kann ich auch wirklich sagen, wenn ich jetzt so High-Intensity, High-Rock-Sachen mache und da 50 Burpees, da könnte es tendenziell nochmal passieren. Aber so mein Alltagssport und Kraftsport und mal eine Runde joggen gehen, das geht mittlerweile ganz gut. Deswegen bei mir ist es in einer anderen Richtung. Und darauf bin ich jetzt ultra stolz, dass ich an diesem Punkt bin, dass ich Sport mache. Und deswegen habe ich da jetzt so meine Routine rausgefunden, was mir Spaß bringt. Aber ich mache mir da auch gar keinen Druck und vor der Hochzeit habe ich jetzt auch nicht wirklich, aber es ist schon krass, krass, das glaubst du nicht in dieser Hochzeitsbubble. Also das ist so krass, der Algorithmus passt sich ja immer sehr schnell an, nach dem, was man gerne guckt. Und da musste ich schon auch mit mir kämpfen, dass ich dann dachte, oh, brauche ich jetzt doch noch Botox, weil dann kamen so Videos wie, so und so viele Wochen vor der Hochzeit solltest du Botox machen, damit man nicht mehr die Einstichstellen sieht. So und so viele Wochen solltest du dieses Sportprogramm machen, damit deine Muskeln toned. Und diese Diät solltest du halten, keinen Zucker mehr vor 3 Wochen vor der Hochzeit, damit dein Körper nicht aufgebläht ist. Alter, und da habe ich dann wirklich doch auch ein bisschen gestruggelt. Da war ich dann doch so, oh mein Gott. Aber ich würde sagen, mittlerweile habe ich da einen ganz guten Umgang, dass ich dann wieder rauszoomen kann und sagen kann, so, das bist du nicht, jetzt not worth it. Aber das war richtig krass. Und glaube da merkt man auch bei Social Media, diese Hochzeitsbubble, da musste ich bin so froh, dass ich da jetzt wieder raus bin, weil das war wirklich, wenn die schon anfangen und morgens ihren Bauch so in die Kamera halten und sagen, heute habe ich das und das gegessen, dann weißt du schon, so scroll weiter. Aber es war halt ein Video nach dem anderen, nach dem anderen. Das war schon echt richtig krass.
Aber also fühle ich komplett. Ist ja auch ähnlich, gerade wenn Frauen während oder nach der Schwangerschaft dann mit so Mami-Makeovers vollgeballert werden, wo du dir dann ja sozusagen Baukastensystem aufbaust und sagst, ah ja, ich möchte meinen Bauch straffen und dann, keine Ahnung, mache ich auch gleich die Brüste noch mit oder ich guck mal, wie der Busen jetzt hängt nach der OP. Und du wirst ja als Frau permanent in jeder Lebensphase unter Druck gesetzt und dir wird jedes Mal gesagt, du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Du musst jetzt unser Produkt kaufen, damit du dich dann ein bisschen glücklicher fühlst, weil du dann anders aussiehst. Und dann wird dir aber, wenn es die Hochzeit dann irgendwie geschafft hat, wird es dir dann nach der Schwangerschaft das nächste Mal wieder gesagt. So, und jetzt bitte, keine Ahnung, Botox hast du schon, dann mach nochmal deinen Bauch und lass den straffen. Und das ist so schwierig, da rauszukommen heutzutage. Und ich fand es ganz schön, was du gesagt hast. Ich glaube, wir müssen uns alle bewusst sein, wir können dem uns nicht ganz entziehen, aber wir können das trainieren, dass wir in den richtigen Momenten verstehen, wie wir dann am besten für uns da rauskommen, weißt du? Oder auch, dass du gesagt hast, du musstest erst lernen, wieder so Sport zu machen. Andere müssen lernen, überhaupt einen Badeanzug im Sommer sich anzuziehen, um schwimmen zu gehen. Kiki, du glaubst gar nicht, wie viele Frauen mir geschrieben haben, Lu, ich traue mich jetzt das erste Mal in ein Schwimmbad zu gehen im Badeanzug. Für andere ist das ganz normal und es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die trauen sich im Sommer nichts Kurzes anzuziehen, weil sie so mit ihrem Körper strugglen. Und ich glaube, das ist wie so ein Muskel. Wir können Selbstbewusstsein trainieren. Das tut am Anfang weh, so wie Muskelkater, aber je öfter wir das machen und vielleicht auch mit den richtigen Leuten um uns herum, bei denen wir uns wohlfühlen, desto mehr kann das irgendwann normal werden, dass wir zum Sport gehen und dann irgendwie ein gutes Gefühl haben oder den Badeanzug anziehen. Und ja, ich glaube, das müssen wir wirklich auch zulassen und da sagen, hey, lass uns das trainieren, weil sonst nimmt das unser ganzes Leben ein.
Ja, total. Sogar Fabio, also auch Männer kennen das. Sogar Fabio hatte irgendwann mal gesagt, ich meine, so lass doch mit denen ins Schwimmbad gehen. Und dann hat er auch mal irgendwann gesagt, so, oh, ich fühle mich einfach gerade auch nicht wohl in meinem Körper.
Ja.
Ich möchte nicht ins Wasser gehen, ich möchte mich nicht ausziehen vor anderen. Und sogar ich kenne das auch. Und auch da wieder, es fällt mir so schwer, manchmal kriege ich dann auch Kommentare, wenn ich auch mal über meine Körperstruggle spreche, über zu kleine Brüste, über, keine Ahnung, letztens habe ich auch so eine Story aufgenommen, da hat man auch Zellulite an meinem Bein gesehen und dann habe ich die aufgenommen und ich habe es angeguckt und dann war ich so, nee, ich poste es jetzt, weil so ist es so und ich kriege dann auch mal voll blöde Kommentare, so, ja, aber du als normschöne Frau, aber ich kenne dieses Struggle auch, dass wenn ich ein Bikini anhabe, meinen Bauch einziehe, dass ich ganz schnell aus dem Wasser rausgehe, schnell in mein Handtuch, weil ich nicht will, dass man mich bewertet. Und ich glaube, das kennen wir alle. Aber was würdest du mir raten oder was ist deine Sicht darauf, wenn auch normschöne Frauen, dann würde ich uns ja beide auch reinzählen, strugglen mit ihrem Körper?
Also ich würde erstmal sagen, dass wir Frauen untereinander eigentlich alle verstehen sollten, dass wir in diesem patriarchalen System nie uns 100% wohlfühlen werden und dass wir uns alle auch das zugestehen dürfen, zu sagen, ey, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. So, und das ist erstmal voll okay. Und ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Einmal so dieses Gefühl, das du hast, dass du dich unwohl fühlst. Das ist echt so. Das ist ein echtes Gefühl. Und ich finde, das darf man dir nicht absprechen. Genauso wie auch dünne Personen auch Bodyshaming erfahren können, wenn Leute zu denen sagen, ah, du bist aber ein Hungerhaken, an dir ist ja nichts dran. Das ist wichtig, das anzusprechen, dass einen das verletzt und dass es was mit einem macht. Und die andere Ebene ist dann, dass wir einfach gemeinsam darüber sprechen und im Hinterkopf haben, dass es natürlich für normschöne Menschen im Leben auf struktureller Ebene einfacher ist, weil du einfach Privilegien hast. So eine normschöne Person wird automatisch als sympathischer, als erfolgreicher, als die etwas auf dem Kasten wahrgenommen. Eine dicke Person wird automatisch als die muss faul sein, die hat nichts in ihrem Leben erreicht, wahrgenommen. Also weißt du, das ist wichtig, auf der einen Seite zu sagen, hey, ich fühle mich unwohl in meinem Körper und das ist ein Zugeständnis, das müsst ihr mir machen, weil wir alle haben das. Und auf der anderen Seite einfach diese strukturelle Ebene im Hinterkopf zu haben. Nur es ist halt generell auf Social Media einfach ultra schwierig geworden, miteinander zu sprechen über solche Themen, weil ich das Gefühl habe, dass heutzutage jeder seine Bedürfnisse, seine Wahrheiten, seine Sicht als das Richtige quasi reinschreibt in die Kommentarspalte, ohne überhaupt noch wirklich von der anderen Person erfahren zu wollen, was sie zu sagen hat.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass so nach Fehlern gesucht wird.
Ja.
Dass so nur darauf gewartet wird, dass eine Person was Falsches sagt oder wenn ich mal was sage, was vielleicht, also guck mal, ich sag's mir immer so und so erkläre ich mir das, weil es folgen uns sehr viele Menschen und jeder hat einen unterschiedlichen Grund, warum sie uns folgen und hat diese 10 Minuten, die die von uns am Tag dann in der Story sehen und haben ein Bild von uns. Und ich habe immer das Gefühl, dass sobald ich dann was sage, was nicht in das Bild passt, dann kommt so ein, oh mein Gott, das hätte ich niemals von dir erwartet oder das darfst du nicht sagen oder XYZ. Aber es ist ja so unmöglich, weil mir so viele Menschen oder uns so viele Menschen folgen, die alle ein unterschiedliches Bild haben, es zu schaffen, dass man niemals irgendwo jemanden enttäuscht.
Ja. Davon musst du dich lösen und geil, dass ich dir das sage, weil mir geht es ja genauso, ehrlicherweise. Also ich glaube, man muss sich davon lösen und wir sind einfach in einem Zeitalter angekommen, in dem wir das auch nicht mehr, glaube ich, hinkriegen, auf Social Media da anders miteinander zu sprechen. Deswegen ist ja die Zeit im Offline-Leben, glaube ich, auch so wichtig für einen, dass man da auch mit Menschen zusammen ist, mit denen man noch Gespräche führen kann, einander zuhört. Und man würde ja seiner besten Freundin auch nicht gleich die Freundschaft kündigen, wenn die sagt als normschöne Frau, hey, ich habe Zellulite und ich fühle mich unwohl. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, am Ende ist es wirklich wichtig, dass du weißt, also ich sag mal so, Kiki, du und ich, wir sind wahrscheinlich unter anderem auch erfolgreich, weil wir normschön sind. Es gibt ganz, ganz viele Content-Creatorinnen, zum Beispiel nicht weiße Frauen, also schwarze Aktivistinnen oder Accounts, People of Color generell, Menschen mit einer Behinderung, die werden höchstwahrscheinlich nie die Reichweite haben, die wir haben, weil sie nicht diese Normschönheit besitzen. Und das ist einfach auch unfair und das ist eine Form von Diskriminierung und über die muss man auf jeden Fall sprechen. So. Aber es ist jetzt auch nicht deine Aufgabe, das jedes Mal, wenn du halt auch von deinen Struggles redest, halt zu tun. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, das im Hinterkopf zu behalten.
Das bewusst ist, ja, voll. Total, ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist, und das lässt sich auch übertragen auf das echte Leben. Also klar, wir kriegen das dann von ein paar mehr Menschen mit, diese Erwartungen. Aber jeder Mensch kennt das, glaube ich, und jede Frau kennt das. Ja, dass die Erwartungen an sie, an die verschiedensten Rollen, die sie erfüllen muss oder auch ihnen natürlich, aber bei Frauen ist es einfach nochmal eine Schippe drauf.
Ja, und deswegen ist es mir auch immer so wichtig, Kiki, sorry, jetzt rede ich dir gerade voll
dazwischen, nein.
Ich bin gerade so voll.
Ja, hau raus.
So, weißt du, wir stehen so schon so oft in Konkurrenz zueinander, untereinander als Frauen so, dass ich mir einfach wünschen würde, dass wir so bei diesem ganzen Thema Frau sein, natürlich an den richtigen Stellen kritisch diskutieren, gerade wenn es um Strukturen geht und um wer mehr Privilegien hat oder nicht. Aber dieses Aussehen-Thema, ich habe das jetzt wieder bei Madonna gemerkt. Madonna ist aufgetreten irgendwo in New York, glaube ich, und die ist bald 70 so. Und die hat offensichtlich auch Schönheitseingriffe vorgenommen, aber steht noch auf dieser Bühne und performt und hat Spaß daran. Und dann stehen da Kommentare überwiegend von Frauen drunter, die halt sagen, boah, was für eine Schabracke, wie kann die jetzt noch auf der Bühne stehen, die soll mal lieber in Würde altern, wie kann die in dem Alter sich in so einem Outfit zeigen. Und das hat mich, also die sind so crash-out gegangen, das hat mich echt gebrochen, weil ich mir denke, Leute, jeder Mann in Madonnas Alter, der auf so einer Bühne steht, in scheißegal welchem Outfit, da würdet ihr nicht mal wahrscheinlich drunter kommentieren. Das wäre euch so scheißegal. Und wir Frauen verlieren doch so schon in unserem Alter, wenn die erste Falte irgendwie auf der Stirn blinzelt, an Sichtbarkeit, an wert, weil wir nun mal nur an unserem Aussehen gemessen werden und finden auf dieser Attraktivitätsskala überhaupt nicht mehr statt. Wir wissen das alle. Lasst es uns doch besser machen und bitte aufhören zu kommentieren, ob jemand einen Schönheitseingriff macht oder nicht, ob jemand zu alt angeblich ist oder nicht, sondern lasst es uns doch feiern, dass da eine etwas ältere Person wie Madonna, die wirklich die Musikindustrie geprägt hat, sich seit Jahren für queere Themen einsetzt. Wenn die da noch mit fast 70 auf der Bühne steht, ist das geil. Das ist wertvoll für uns alle. Und das fehlt mir einfach. Mir fehlt das, dass wir da weniger in Konkurrenz zueinander stehen und da milder mit uns sind und uns vielleicht manche Sachen einfach denken. Du musst keine Schönheits-OP gut finden. Du kannst auch ihr Aussehen, kannst du von mir aus auch nicht gut finden. Aber du brauchst es nicht ins Internet rotzen, weißt du? Du kannst es für dich behalten und dir überlegen, woher das kommt, dass du jetzt diesen Impuls hast, diese Frau auf Social Media öffentlich abzuwerten.
Word. Und das lasse ich einfach so stehen, weil das ist einfach
Mic Drop. Da bin ich jetzt gerade, das ist so.
Nee, das ist aber, ich habe nämlich das auch gesehen, das Video. Das ist unfassbar, oder?
Eine Mich Frau, beschäftigt die, das ja, so krass, wirklich.
Ja, das ist krass.
Und am Ende ist es ja auch so, warum machen denn manche Frauen Schönheitseingriffe? Also ich weiß, das ist ein Take, da gehen nicht alle mit. Ich glaube, keine Person der Welt macht einen Schönheitseingriff wirklich nur für sich. Weil würde man gar nicht gesagt bekommen, was man alles an sich machen kann, würde man auch wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen. Das ist im Kapitalismus entstanden, in einer patriarchalen Struktur, die uns ja immer sagt, wo wir noch schöner aussehen sollen und wo wir noch was an uns verändern sollen. So. Das heißt, wir alle machen das ja schon mal überhaupt nicht für uns, sondern es wird uns vorgegeben. Und da können wir doch auch, ich würde niemals eine Person dafür judgen, wenn sie etwas an ihrem Aussehen machen lässt. Ich verstehe das. Ich verstehe den Druck dahinter. So. Und ich würde es selber nicht machen, aber gleichzeitig ist es für mich voll okay, wenn andere das machen. So, das Einzige, wo ich immer nicht mitgehe, ist, dass ich sage, eine Schönheits-OP ist feministisch. Die Entscheidung finde ich nicht. Aber lasst doch bitte jedem das selber entscheiden, weil wir wissen doch alle, in was für einem fucking Druck wir auf diesem Planeten im Patriarchat als Frau wie diesem Druck ausgesetzt sind.
Ja, total. Ich finde das auch immer krass, auch wieder auf Social Media, wenn man das sieht, wie Leute dafür gejudged werden, keine Ahnung. Dann hat sie sich jetzt die Lippen machen lassen, dann wird sie, also ich habe das mal einmal bei einer Creatorin gesehen, die hat sich die Lippen machen lassen und wurde auseinandergenommen in den Kommentaren von dir. Niemals hätte ich das erwartet. Wo ich mir so denke, Leute, das ist so gemein. Also das ist ja nicht eine Person, die das jetzt aus Jux und Tollerei macht, sondern die wahrscheinlich... Sagt man Jux, ist das ein Wort?
Jux und Tollerei, ich kenne das auch.
Ich habe immer komische Sprichwörter, die ich mir irgendwie zusammenreime. Das ist wahrscheinlich eine Person, die nicht einfach morgens aufwacht und sich so denkt, oh, meine Lippen, die mache ich jetzt anders. Sondern wahrscheinlich steckt da Struggle hinter, wahrscheinlich steckt da Druck hinter, wahrscheinlich steckt da Erwartungen hinter, wahrscheinlich stecken da Kommentare von den blöden Jungs aus der 5. Klasse, stecken da noch hinter. Da kann man doch nicht sauer auf die Person sein, sondern das Einzige, was man für sich sagen kann, ist, so ohne fände ich es persönlich schöner, aber... Das System ist schuld.
Ja,
und nicht, du bist kacke, weil du bist jetzt ein blödes Vorbild für XYZ, sondern also es ist einfach super schwierig.
Finde ich auch. Ich finde, da muss man noch einmal differenzieren. Es gibt ja immer mehr Kolleginnen von uns, die richtig Werbung machen dafür.
Ja, ja, total.
Also, ne, ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal angeschrieben.
Wurdest du auch angeschrieben?
Ja, ja.
Aus der Türkei wurde ich angeschrieben für Moves machen.
Ja, genau.
Ihr Arschlöcher, so.
Ja, genau.
Könnt ihr mir sagen, dass ich zu kleine Brüste habe?
Ja, 100%. So. Und auch da, ich kann diesen Impuls nachvollziehen, wenn man eh schon mit sich struggelt, das dann irgendwie das dann zu machen, weil man vielleicht da auch nicht so Kohle für hat, weil auch an der Stelle nicht jeder Mensch mit ein bisschen Reichweite ist auch gleichzeitig reich oder hat halt voll viel Kohle. Das muss nicht unbedingt immer der Fall sein. Und dann verstehe ich das auch, wenn man das ich verstehe das, dass man das machen will. Aber es ist für mich ein No-Go, als Person in der Öffentlichkeit, die Reichweite hat, da einen Vlog und ein Follow Me Around draus zu machen und zu sagen, so, ich nehme euch jetzt mit und ich zeige euch das jetzt. Das ist voll schwierig, weil auf der einen Seite wollen wir immer, dass Menschen echter sind und ehrlicher sind, so, und auf der anderen Seite sitze ich jetzt hier und sage, hey, da müssen wir irgendwo eine Grenze ziehen. Und ich glaube, bei mir ist einfach die Grenze, im Nachhinein darüber zu reden und zu sagen, hey, ja, ich habe was an mir machen lassen, mein Körper ist nicht echt, fair. Die Leute mitzunehmen, das vielleicht auch noch als Werbung nicht zu kennzeichnen und so zu tun, als ob ich jetzt mal einen Wocheneinkauf bei, keine Ahnung, irgendeinem Supermarkt mache, das ist für mich ein No-Go. Ich finde, dass Schönheitseingriffe generell meiner Meinung nach nicht auf Social Media beworben werden dürfen. Ich finde, diese ganzen Vorher-Nachher-Sachen, das sollte es nicht geben dürfen.
Mhm. Ja, total.
Das ist eine krasse Aussage, ich weiß. Nein, manche sind da auch überhaupt nicht dafür, aber das ist mein Take dazu.
Ich finde das sehr nachvollziehbar. Ich habe gleich eine Frage an dich, weil ich auch eine Sache gemacht habe, da würde ich voll gerne deine ehrliche Meinung zu haben. Aber ich sehe das genauso, dass man, weil es gab zum Beispiel eine Influencerin, der habe ich gefolgt und ich dachte mir immer, boah, krasser Körper, so voll die Maschine, weil die war so ganz muskulös. Da hat sich herausgestellt, dass die den Popo hat machen lassen, wie nennt man das, ein BBL oder sowas. Und da war ich dann so richtig schockt, weil da war ich dann so, also dann own up to it, aber verkauf mir hier nicht, dass du dir das selber aufgebaut hast, den Booty, und ich mich und so viele Leute sich damit vergleichen und denken, durch deine Workouts, die du postest, kriegst du das hin. Dabei warst du, hast einen Eingriff machen lassen, weil auch da wieder so, jeder Mensch kann selber entscheiden, was er machen möchte und was er nicht machen möchte, aber dann noch das falsch zu verkaufen, ja, und zu sagen, durch meine Workouts oder durch meinen Content habe ich das, ist super schwierig.
Und ich sag dir mal eins, damals in der, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich spreche jetzt wirklich explizit von damals, als ich noch in der Influencer-Bubble war. Da wurde so viel Facetune benutzt. Ich war auf so vielen Events und auch auf so vielen, ja, so Reisen, Reiseurlauben mit anderen Fitness-Influencern, die für die Kamera eine fette, große Portion Pasta gezeigt haben, dass sie sich die reinzischen. Und als die Kamera aus war, dann irgendwie das Essen halb weggeschmissen haben, weil sie es nicht gegessen haben, weil sie Schiss davor hatten. Also da wurde schon immer so viel geflunkert und so viel Scheiß den Leuten erzählt. Und da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. So.
Hast du Facetune benutzt?
Ich habe auch Facetune benutzt, ich auch. Ja. Ich habe auch Facetune benutzt. Boah, was habe ich? Ich habe bestimmt noch irgendeinen anderen Blödsinn gemacht. Ich müsste noch mal drüber nachdenken, aber ich war auch kein geiles Vorbild so. Und ich glaube, dass es heute auch ehrlicherweise immer noch so ist, gerade wenn es um diese ganzen Filter, Schönheitseingriffe und so geht.
Bei Bildern kann man das, aber bei Videos kann man das nicht, oder?
Videos konnte man damals auch schon mit Facetune. Da konntest du dich auch schon.
Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht, dass das, ja, geht nur das bei geht. Fotos.
Nee, das, na,
okay,
geht.
Okay, ein Zeitalter von
AI geht ja alles. Das ist so crazy, weil junge Leute können das nicht reflektieren, so, und das ist so gefährlich.
Mhm. Ja, total.
Bist du der dann entfolgt oder also?
Ja, ich bin dann entfolgt, aber auch schon. Das ist schon wirklich richtig lang her. Jetzt will ich dir von meiner Sache erzählen.
Oh, und du hast es mitgekriegt oder? Erzähl.
Vielleicht ist es auch gar nicht so groß in deinem Kopf, aber ich frage mich, weil gerade wo du das erzählt hast, habe ich mich selber hinterfragt, das macht man ja auch häufig, und dachte ich mir so, war das vielleicht blöd, wie ich das gepostet habe, weil ich habe erzählt, dass ich mir das Po-Loch lasern lassen habe und da haarfrei
bin. Ach, das habe ich doch, da konnte man doch nicht dran vorbei, Kiki, das ist doch so durchs Internet geflutscht,
ja,
das Video.
Ja, aber jetzt habe ich mich gerade hinterfragt, weil ich wollte damit bei niemandem auslösen, dass die sich unter Druck fühlen und ihre Po-Haare nicht mehr mögen. Bei mir war es wirklich dieses Gefühl aufgrund des Reizdarms, dass ich extrem oft am Tag auf Toilette gehe mit Durchfall, und ohne Po-Haare kann ich mich weniger wund sauber machen. So, und
ich verstehe das komplett.
Genau, das verstehe ich auch. Aber ich habe es dann ja auch in meiner Story erklärt, aber jetzt frage ich mich gerade, habe ich mit diesem witzig machen darüber, und in dem Moment habe ich mich nämlich gefilmt und meinte so, haha, heute wieder Po-Loch lasern lassen, habe ich da auch schon sowas ausgelöst bei anderen?
Boah, schwierig. Also ich glaube auf jeden Fall, also wenn du jetzt so darüber redest, fühle ich mich zumindest gleich auch in meine Zeit zurückversetzt, in der ich mir mein Po-Loch, so gut es geht, irgendwie so verrenkt in der Dusche und so rasiert habe, weil ich nicht wollte, wenn ich mit meinem Freund Sex habe und er von hinten mein Po sieht, dass da irgendwie ein Haar rausguckt. Da in diese Zeit fühle ich mich gerade zurückversetzt. Wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, finde ich persönlich, alle Haare haben ja eine Funktion, fair. Bei meinem Po-Loch bin ich auch froh, wenn da weniger Haare sind, weil ich fühle mich einfach hygienisch sauberer dann tatsächlich, muss ich sagen. Aber hat das jetzt irgendwie, weiß nicht, Kiki, das finde ich, okay, würde ich jetzt
das nicht. Das finde ich gut, dass du nicht das direkt sagst. Aber jetzt habe ich es gerade so hinterfragt, weil ich dachte mir so, ich verstehe mich und ich verstehe dich, wenn wir uns das so sagen. Mhm. Aber hätte ich das so rausposaunen müssen, und ich habe ja auch keine Werbung dafür gemacht, aber so.
Ich finde es, weißt du, es gibt auch voll viele, es gibt Feministinnen, die rasieren sich. Es gibt Feministinnen, die rasieren sich nicht so. Und ich finde das immer voll schwierig, da auf eine Person drauf zu gehen. So. Weil es ist, also manche wollen das, manche nicht. Und wir sind alle nicht frei davon, so. Und da, natürlich wird es hundertprozentig Leute geben, die das scheiße finden. Ich würde jetzt sagen, ja, eigentlich ist es eine ganz, ganz gute Sache, so. Also, keine Ahnung, ich würde es, glaube ich, nicht lasern, aber jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, was meine Managerin da gleich zu sagt, dass ich das hier raushaue, aber auch ich rasiere noch mein Po-Loch.
Also findet das, sie gut, oder?
Das
lieben wir.
Das mache ich auch noch, aber jetzt nicht mehr aus den Gründen, was mein Freund dazu sagen könnte, sondern aus
Hygiene.
Aus
bei mir ist, ich schwöre dir, weil die Leute haben mir dann auch geschrieben, du machst das doch, erstmal haben viele das verwechselt mit Bleachen, also dass ich mir das Po-Loch bleachen lasse, weil das ist ja, würde ich jetzt aus meinem Wissensstand sagen, was rein Ästhetisches.
Das ist schon mal, genau, ja.
Und bei mir, ich schwöre auf alles, was ich habe, es hat nichts mit der Ästhetik zu tun. Ich habe bei Fabio, also weil viele dann geschrieben haben, ja, Fabio, du machst das doch nur für Fabio, hat er gesagt, er findet deine Po-Haare nicht schön. Und keine Zelle meines Körpers hat das, dass ich es für meinen Partner mache oder.
Aber
so.
Kiki, dann weißt du, dass das für dich, also
ich,
weißt
ich
du,
weiß
ich,
das.
Dann ist es auch, und es werden dir eh nicht alle Leute glauben.
Ja, genau.
Es werden dir nicht alle Leute glauben.
Ich fand das gerade so interessant, weil du halt dann das mit den Schönheitseingriffen, und da habe ich mich gerade gefragt, okay, wo hört das auf und wo fängt das an? Weil dann wäre ja theoretisch auch, wenn ich meine Nägel zum Nägel machen gehe und also, ja, man löst wahrscheinlich immer irgendwas in Leuten aus, man kann es nicht immer beeinflussen, aber diesen Gedanken finde ich gerade total interessant.
Also ich habe für mich schon, was heißt eine Grenze? Ich finde, also zum Beispiel so, mir sagen auch voll oft Leute, ja, wenn du so gegen Schönheits-OPs bist oder keine haben willst und das immer so kritisierst, warum schminkst du dich dann? Und ich sage dann immer, schminken, ich kann frei entscheiden, wann ich das mache, wie viel ich davon mache und abends, wenn ich ins Bett gehe, kann ich das wieder abmachen. Das kann ich bei Nägeln machen, meine Haare wachsen wieder nach, aber wirklich ein Eingriff ist ja etwas, da kommt ein Fremdkörper in, also zum Beispiel in deine Brüste und das bleibt. So, das bleibt, klar, kannst du es auch wieder rausmachen lassen irgendwann, aber das ist ja.
Nochmal was anderes. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Wahrscheinlich dann ja auch Lippen machen oder Botox oder so. Das ist ja auch, das wird ja auch so normalisiert, so Baby-Botox. Also
genau,
ich judge niemanden, der. In meinem Umfeld, ich liebe euch alle und ich weiß, dass ganz viele Botox schon haben, aber es ist trotzdem krass, vielleicht ist es auch so ein Bubble-Ding, ich weiß nicht, wie es in anderen Bubbles dann ist, aber gerade im Social Media und ich kann das nachfühlen, dass wenn man selber sein Gesicht jeden einzelnen Tag sieht und weiß, da gucken über, weiß ich nicht, tausende Menschen das Gesicht an, ich verstehe das, wenn man irgendwann sagt, diese Falte möchte ich mir wegmachen lassen oder weiß ich nicht.
Ich verstehe das
es ist,
auch.
Es ist so schwer, man kommt auch einfach nicht, das ist das, was mich so unzufrieden macht, dass man nicht zu einem Fazit kommt, weil es gibt kein Fazit dafür, weißt du, man kommt nicht zu, das ist die Lösung dafür.
Was ist die Lösung? Also ich glaube, es ist einmal wichtig zu checken, wir wollen das jetzt natürlich auch alle unbedingt, weil wir auch immer mehr Stars in Filmen oder Musikvideos sehen, die nicht mal mehr irgendeine Mimik haben, so. Also wir haben ja immer Vorbilder für irgendeine Epoche und gerade sind alle faltenfrei und glatt und das auch noch mit 60, 70. Und ich, das ist voll schwierig, jemandem was vorzuschreiben. Ich für mich weiß einfach, wenn ich meine Omi angucke, dann bin ich voll froh, dass in ihrem Gesicht einfach so voll viel Leben ist. Und dann habe ich keine Angst vor Falten, weil ich irgendwie in ihr sehe, dass sie mir damals Nudeln gekocht hat und dass wir zusammen irgendwie in den Park gegangen sind und dass sie mit mir im Schwimmbad war. Und das gibt mir so krass viel. Mir gibt es voll viel, wenn Menschen so richtig Leben im Gesicht haben. Das heißt nicht, dass ich mit Menschen nicht rede, die Botox nehmen, aber mir gibt es was. Gerade in so einer Welt, die einfach so crazy glatt im Moment ist. Und für mich ist das einfach ein Weg zu sagen, ja, deswegen möchte ich keinen Botox. Und vielleicht ist manchmal die Lösung, es auch nicht gleich zu machen, sondern noch mal ein bisschen zu warten und zu überlegen, warum will ich das jetzt wirklich gerade machen? Also woher kommt dieser Impuls, dass ich etwas an mir verändern will? So. Und eine Sache, die ich voll gerne mache, egal ob es jetzt um Botox oder um Zellulite geht, ich gehe voll gerne in eine Sauna. Ich fühle mich in einer Frauensauna.
Frauensauna oder auch Männersauna?
Frauensauna.
Ich gehe immer nur in die Frauensauna.
Ich gehe immer, also Männer, ich gehe nicht mehr in die Sauna, wenn Männer da sind. Frauensauna ist für mich immer so ein schönes Erlebnis. Ich sitze da nicht mit dem Fernglas in der Sauna und gucke da alle an, aber einfach dieses Gemeinschaftliche zu wissen, du bist gerade mit ganz, ganz vielen Frauen an einem Fleck, ihr seid alle nackt, ihr seid alle irgendwo verletzlich und wollt alle aber auch gerade einfach mal durchatmen und bei euch sein. Und es sind so viele unterschiedliche Körper mit unterschiedlichen Brüsten, Zellulite, keine Ahnung, Nase, Augenbrauen und dann grinst dich so irgendwie eine an von gegenüber so und dann weißt du so, ey, cool, wir sind hier gerade zusammen so. Unsere Körper sind unterschiedlich, aber wir sind hier irgendwie, wir wollen alle dasselbe gerade. Und ich gehe immer mit einem richtig guten Gefühl aus so einer Frauensauna raus. Und ich weiß, dass manche das nicht so können und sich das nicht trauen, aber auch da probiert's mal aus, es zu testen mit einer Person, die ihr mögt, vielleicht eine Freundin oder eure Schwester oder so. Das kann man nämlich auch trainieren und das ist wirklich, das kann wirklich sehr heilsam sein.
Ich melde mich, weil genau das war ja bei mir der Fall von einem Jahr, wo ich ins Gym gegangen bin.
Ja.
Und am Anfang mich da noch immer, oder was du auch gerade meintest, man kann es ja mit einer Freundin machen, man kann ja auch das Handtuch einfach umlassen, man muss sich da ja nicht nackt hinlegen. Aber das war der Moment, wo ich in dieser Sauna lag und das so abgemacht habe und gemerkt habe, es passiert nichts.
Ja.
Also das ist ja auch, man denkt dann so, alle, also so wie ich mir das damals vorgestellt habe, alle gucken. Und jetzt ist schon noch mal ein anderer Fakt, dass ich weiß, dass ein Leute halt kennen. Und das war dann auch eine komische Sache, wo ich dann so war, oh mein Gott, dann sprechen die mich an und ich bin nackt. Und dann denke ich mir so, ja, bin ich nackt? Die andere ist nackt. Ich und bin ein Mensch. Ja. So, ja, guck ja. meine Titten an, so ja. Meine Boobs an. So. Ja. Das ist halt so, wie es ist. Und das war richtig heilsam. Und deswegen hatte ich ja vorhin auch erzählt, jetzt bin ich mittlerweile so, dass ich es aus, nicht Protest, aber dass ich so als Feel-Good-Ding mache, einfach das Handtuch ab und noch meine Beine da eincremen, da mich so und so, so scheiß drauf. Und niemanden juckt und das ist so schön.
Ja, voll. Kiki, lass mal eine Sauna mieten, so eine richtig große irgendwo, wo so 500 Leute, es gibt, glaube ich, irgendwo in Berlin, gibt's in der Nähe eine Sauna, da passen 500 Leute rein.
Ja.
Und dann nur Frauen.
Das ist geil.
Und dann so ein bisschen das Mucke machen dazu. Machen wir Abba-Mucke oder so dazu an. Richtig geiler wir. Aufguss.
Weil ich halt immer nur 5 Minuten in der Sauna aus. Dann gehe ich kurz raus und komme wieder rein. Okay. Noch ist zu heiß. Ja, auch da musste ich mir erstmal beibringen, weil Herzschlag hochgeht, bla 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 bla. Aber ja, nee, das ist auch so süß. Ich habe letztens so eine süße Situation beobachtet im Fitnessstudio, wo so 2 splitterfasernackte Omis hatten. So, die haben sich so ein Handtuch geteilt, standen da drauf und dann meinte sie so, ach, kannst du mir meinen Rücken eincremen? Und dann haben die einfach so sich gegenseitig nackig den Rücken eingecremt und haben irgendwie so über ihre Männer gelästert. Und das, ich fand das so süß, da so rauszuzoomen und so im Endeffekt ist doch einfach, ist doch alles egal, ey.
Ja, und weißt du, und die haben einfach eine gute Zeit. Und ja. Ich glaube, man wird im Alter eh milder mit sich und es wäre voll schön, wenn wir das, und das, da komme ich zurück zum Anfang. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich mit Angst meine. Also jetzt schon so milde mit sich zu werden, weißt du, dass man diese Momente mit Freundinnen, dass man nicht noch abends irgendwie checkt, sitzt der BH richtig oder das Kleid oder so, sondern sich eine Umarmung schenkt und zusammen ganz kurz irgendwie, keine Ahnung, dem Sonnenuntergang hinterher guckt oder so. Weißt du, dass wir irgendwie es schaffen, mehr in den Momenten zu sein, als die ganze Zeit gefangen in unseren Gedanken, was unseren Körper angeht.
Ja, voll. Und ich habe das sogar bei meinem JGA gehabt. Den hatte ich gerade vor ein paar Monaten mit, ich glaube, wir waren zu 10 oder so und wir hatten da auch eine Sauna. Und da sich dann auch reinzusetzen und einfach rechts und links zu gucken und überall sitzen. Und wir haben auch tatsächlich über Brüste geredet und so weiter. Aber es war so schön, einfach diese Unterschiedlichkeit. Und dann habe ich auch so langsam das abgemacht, weil auch da, ich habe mich so geschämt dafür. Es ist so krass. Es ist so krass, aber ja.
Wenn du mal überlegst, wie viel Lebenszeit wir damit verschwenden an diesen Gedanken, wie viel Lebenszeit, wie viel Geld so und wie viel Leben wir auch verpassen. Also wie viele Sommer auch Frauen, die halt bisher sich nicht getraut haben, ins Schwimmbad zu gehen, im Badeanzug, wie viel Sommer die verpassen, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen mit ihrem Körper nicht ins Schwimmbad gehen. Wie traurig und wie schlimm das eigentlich ist. Und ich glaube, dass wir und alle, die hier zuhören, voll dazu beitragen können, wenn wir schon mal aufhören, über andere Frauen zu judgen. Mhm. Weißt du, und so mein Idealszenario ist so ein bisschen, du bist im Schwimmbad und kriegst einfach ein Lächeln von der Frau da hinten. Einfach mal so. Weißt du, manchmal gibt einem das ja ein gutes Gefühl, wenn man sich nicht so blöd immer abcheckt, sondern einfach mal grinst oder sagt, ey, voll der coole Bikini oder ah, geiles Buch, das du liest. Weißt du, dieses, keine Ahnung, wie man das so, ob man da Sisterhood sagt, ich weiß nicht, was das Wort dafür ist, aber dieses einfach milder so gegenüber mit sich zu sein. Ich glaube, das würde schon voll helfen.
Ich glaube, dass alle, die das hören, ich hoffe, dass ihr auch das gerade in euch fühlt, weil ich fühle so eine richtige Wärme in mir und so eine richtige so Aufregung, wenn du darüber erzählst, weil wie schön wäre diese Welt, wie schön wäre diese Welt, wenn wir einfach so sein können, wie wir sind, ohne Angst haben, in irgendeiner Form bewertet zu werden, was unsere Äußerliches angeht, ey. Lass uns mal da alle reinfühlen, ey, wie krass.
Ja, oder?
Ich bin für dieses 500-Sauna-Menschen-Projekt.
Das machen wir. Kiki, das machen wir irgendwann, toll. Okay?
Ja, machen wir. Jetzt habe ich eine Community-Frage für dich. Ja. Community-Frage. Die liebe Samsa möchte wissen, wie gleichzeitig abnehmen und mit der Wut gegen das Patriarchat umgehen? Also wie kann man trotzdem sagen, ey, mir ist es wichtig, gesund zu leben, mich gesund zu ernähren, Sport zu machen?
Also ich kann da nur für mich antworten. Ich für mich habe beschlossen, meinen Fokus einfach, also nicht einfach, das musste ich auch natürlich trainieren, aber zu ändern, indem ich mich immer frage, warum will ich jetzt Sport machen? Mache ich jetzt gerade Sport, um wirklich dünner sein zu wollen und, keine Ahnung, gut auszusehen? Oder mache ich Sport, um kräftiger zu sein, also weißt du, irgendwie Kisten zu schleppen, keine Ahnung, mich wehren zu können, wenn irgendwas ist und im Alter vor allem noch irgendwie meine Flaschen aufdrehen zu können mit meinen Händen. Also was ist der Grund, warum ich Sport mache? Ich glaube, das ist voll wichtig, sich das immer wieder zu fragen. Dann ist es auch voll okay, wütend zu sein im Patriarchat. Ich glaube, das haben wir uns viel zu lange so als Frau verboten und es ist total wichtig, dass wir das sind und dass wir das auch rauslassen. Und gleichzeitig auch zu akzeptieren, dass es immer Tage geben wird, wo du vorm Spiegel stehst und dir denkst, fuck, ich muss heute weniger essen. Also es geht nicht, dass du dich 365 Tage im Jahr so akzeptierst, wie du bist, selber liebst und das dein ganzes Leben lang. Das ist einfach Bullshit, das funktioniert nicht. Und ich glaube, sich da ein bisschen frei zu machen und zu sagen, hey, das ist auch okay, ich muss mich da nicht unter Druck setzen, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass es da einfach mehrere Wahrheiten gibt und schon auf jeden Fall Sport macht und vielleicht überlegt, warum mache ich das?
Ja, total. Ich kann dir auch sagen, dass mir das zum Beispiel die Art, wie du das in dein Content einbindest, auch voll geholfen hat, weil ich hatte durch diesen Insulin-Fettleber-Kram musste ich was auch verändern, ne? Also die Ärztin saß auch vor mir und meinte so, wenn du jetzt nichts veränderst, dann rutscht das in einen Diabetes. So, und da auch einmal komplett alles umgekurbelt und ich habe meine Liebe für Ernährung, für Obst und Gemüse entdeckt, sage ich mal. Und dass das koexistieren darf und auch für Sport entdeckt und das darf koexistieren mit dem ganzen anderen Scheiß, der passiert. Aber dennoch darf man für sich selber sagen, ne, ich möchte gesund sein, ich möchte genau das, was du sagst. Ich sag mir auch immer, ich möchte stark sein. Und man kann sagen über diesen ganzen Longevity-Kram, was man möchte. Da gibt's auch ganz viel berechtigte Kritik. Aber dieses so lang wie möglich gesund und fit im Alter sein, das ist mein Ansporn.
Ja, voll. Und das ist witzig, weil
Fabio hat das zum Beispiel gar nicht. Und der hatte auch voll die Körperstruggle und so Struggle irgendwie in seinen Sport reinzufinden. Und er hat jetzt herausgefunden, für ihn ist sein Ansporn, dann sich so zu challengen mit einem Rennen oder mit so Marathon und Halbmarathon und sowas. Und so hat jeder für sich dann seine eigenen Punkte. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich nicht sagt, ich will das machen, um dünn zu sein oder ich will das machen, um abzunehmen und möglichst viel zu wiegen, wenig zu wiegen, dass das Ziel immer Gesundheit ist und das darf ja existieren, weil das ja genauso ist mit unserer mentalen Gesundheit. Da sagen wir auch, wir nehmen uns Auszeiten, wir machen Pausen, wir gehen spazieren, weil das unserer mentaler Gesundheit gut tut. Genauso tut Sport und eine ausgewogene Ernährung, das finde ich auch dann so interessant, wenn man mal wirklich überlegt, was eine ausgewogene Ernährung bedeutet und da wird der Teller voller, als man denkt, also was man da alles essen, also das macht einfach richtig Spaß und ich habe da richtig meine Liebe entdeckt. Gleichzeitig weiß ich, ich will auch keinen Druck auf andere Menschen ausüben und ich will nicht nach außen hin und sagen, oh, ich habe jetzt so und so viel abgenommen, aber Fakt ist, ich musste abnehmen und ich musste meine Ernährung anpassen und Sport machen, mich bewegen, um gesund zu werden. Und ja.
Ja, ich sehe das alles wie du. Ich glaube, mir ist noch ein Gedanke dabei einfach wichtig, den wir in diesen Zeiten, wo alle extrem dünn sein wollen und es auch sind, einfach immer wieder mit erwähnt werden muss, dass dünn sein nicht gleichzeitig auch immer bedeutet, gesund zu sein.
Ja, total.
Weil dadurch, dass wir uns so auf das Dünnsein fixieren, werden alle Körper, die nicht in diese Norm oder in diese dünne Schablone passen, sowas von abgewertet, ausgegrenzt und auch fettfeindlich beleidigt. Das ist ein emotionales, ein schwieriges Thema, aber was mir, glaube ich, wichtig ist zu sagen, es gibt ja viele Fitnesscoaches auf Instagram, die sich gefühlt in ihrem Homeoffice hinsetzen und so tun, als wäre das ihre Arztpraxis und dann sich Videos von Menschen, die nicht mega dünn sind, angucken, die analysieren und dann sagen, ja, das ist jetzt aber nicht gesund. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, von außen immer zu sagen, die Person ist gesund oder die Person ist nicht gesund. Wie du auch schon gesagt hast, eine sehr schlanke Person kann mental voll am Abkacken sein, so, und hat vielleicht eine Essstörung. So eine dicke Person hat vielleicht keine Essstörung und macht gerade viel Sport und bewegt sich und ist ausgewogen. Also es gibt so viele verschiedenste Parameter und Gründe, warum jemand aussieht, wie er aussieht. Und ich wünsche mir einfach, dass wir zumindest ein bisschen davon wegkommen, dass Dünnsein immer gesund ist und mehr Gewicht zu haben nicht automatisch bedeutet, dass du gleich ungesund bist oder, wie halt auch viele Fitnesscoaches sagen, dein Leben in 3 Jahren vorbei ist. Das ist einfach fettfeindlich und ich glaube, das ist mir nur wichtig, dass das immer wieder da mit reinkommt in diese Debatte, weil wir da gerade voll abdriften.
Ja, wichtig. Wichtiger Input, auf jeden Fall. Gut, ich habe jetzt noch, ich wollte mit dir noch über dein Buch sprechen.
Kiki, wir haben schon voll lange gequatscht.
Wir haben schon voll lange, aber das dürfen wir jetzt hier nicht noch hinten runterfallen lassen. Unshame, was bedeutet Unshame für dich?
Unshame bedeutet für mich, die weibliche Scham einmal zu benennen, zu verstehen, woher die kommt und die dann zu nehmen, zusammenzuknüllen und im Mülleimer zu werfen, bestenfalls. Mhm. Oder love zumindest it. Mal irgendwie für ein paar Stunden aus dem Fenster zu werfen. Weil dass wir uns jetzt nach Unshame, wenn wir das Buch gelesen haben, überhaupt nicht mehr schämen, das wird nicht der Fall sein. Aber zumindest zu verstehen, dass man nicht selber schuld ist an dieser Scham, weil wir haben uns ja jahrelang immer die Schuld daran irgendwie gegeben, was an unserem Körper so falsch ist. Sondern zu analysieren und die Zusammenhänge zu verstehen, woher das eigentlich kommt und wie diese weibliche Scham entstanden ist und was die mit uns macht. Darum geht es eigentlich in Unshame. Und ich mache da so eine eigene Körperreise durch mein eigenes Körperbild und begleite so die kleine Lou zu heute und habe immer wieder so Situationen aus meiner Kindheit und Jugend so rausgepickt, die ich da dann beschrieben habe und daran dann auch probiere, so ein bisschen zu analysieren, warum habe ich damals so gedacht, wie ist das entstanden? Und da geht es um Sachen wie um Konkurrenzkampf unter Frauen, aber auch um Schönheitsideale, was die mit Rassismus zu tun haben, um Fettfeindlichkeit, um Ozempic, um all die Themen, die uns irgendwie gerade beschäftigen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt nicht auf alles die eine Lösung und die eine Meinung, weil so funktioniert das Leben nicht und so also funktioniert auch mein Leben nicht, aber es ist einfach ein Buch und soll eine Umarmung sein, dass du mitnimmst, wenn du irgendwie im Sommer wieder im Schwimmbad struggles, dass du da reinlesen kannst und vielleicht nicht durch Instagram scrollst und wieder die vermeintlich perfekten Körper siehst.
Kann man das diesen Sommer im Schwimmbad schon lesen?
Ja, ab 25. Juni ist das Buch erhältlich und das muss man nicht nur im Schwimmbad, kann man natürlich auch am See oder im Garten, aber das kann man sich mitnehmen und ich hoffe einfach, dass dadurch vielleicht ein paar mehr Frauen weniger Zeit mit ihrem Körper beschäftigt sind und weniger Zeit da rein investieren und vielleicht sich dadurch ein bisschen mehr Zeit gönnen können zu leben.
Ja, ist wunderschön. Also ich glaube, an alle, die den Podcast jetzt gehört haben, diese Stunde, deinen Input auch gehört haben und deine Takes und also, wie gesagt, ich lerne immer wieder von dir und ich finde es so wichtig, was für eine Message du mitgibst und auch für mich auf jeden Fall und in meinem Leben häufig wirklich nochmal andere Perspektiven reinbringst. Und ich bin mir sicher, dass das in dem Buch auch der Fall sein wird. Und ja, falls ihr jetzt sagt, davon will ich noch mehr, dann kauft euch auf jeden Fall das Buch. Wir packen den Link unten, wie nennt man das, in die Shownotes oder so. Nie weiß ich das. Ich glaube, in die Shownotes oder so bei Podcast. Und dann könnt ihr das bestellen. Ich werde es auf jeden Fall auch durchlesen und
danke.
Ja, wünsche dir da ganz, ganz viel Erfolg.
Wir sehen uns dann allerspätestens, Leute, alle in der Sauna wieder.
Fragen von der Scheißrolle. Du kannst da eine ziehen ja. Und die kannst du mir dann stellen und dann ziehe ich dir eine und dann stelle ich dir nochmal zum Abschluss. Das hat jetzt nichts mehr damit zu tun. Und ich weiß auch nicht, was da drauf steht.
Welche Sprache würdest du gerne sprechen können und warum?
Italienisch, weil ich finde das einfach sexy.
Oh mein Gott, das finde ich auch.
Ich kann einfach, ja. Ich kann das einfach.
Ja, ich kann zwei Wörter, ich kann, wenn Italiener und Italienerinnen sich aufregen, dann sagen die immer Madonna.
Ja.
Oder das Wort Pipistrello kenne ich noch, das heißt Fledermaus.
Ah, random. Ja, war das random. So in der Corona-Zeit? Oder?
Ich habe mal beim Italiener gearbeitet und war auch mal mit dem Italiener zusammen und dann habe ich das immer so ein bisschen für
Fledermaus mich. Ist ein random Wort.
Ja. Das und Eule heißt Gufo.
Gufo, das Gufo. Ist süß. Ja. Ein Gufo. Nee, ich höre jetzt auf mit meinen italienischen Künsten. Aber irgendwie glaube ich auch, dass ich das kann, weil ich bin so ein bisschen sprachbegabt, glaube ich. Weil
aber
ich
lernst du es? Also bist du aktiv?
Nee,
hast
aber
du eine
ich
App
möchte,
oder so, mit der du es?
Nee, ich möchte aber gerne. Das Witzige ist, dass mein Ehemann bei unserer Hochzeit, wir haben so Spiele gespielt, unsere Freunde haben das ganz süß für uns vorbereitet. Wow oder Ciao. Und dann haben wir da so Temptation Island-mäßig, so Reality-Stars, solche, weil ich sag immer, Fabi und ich können diese Spiele wahrscheinlich voll gut. Und dann haben wir so Spiele miteinander gespielt.
Geil.
Und da hatte er auf jeden Fall gesagt, dass er Italienisch lernen möchte. Und deswegen bin ich lasse es jetzt einfach auf mich zukommen, ob er da noch dran erinnert. Ich mache auf jeden Fall mit. Ich finde das cool.
Oh, da bin ich gespannt. Da freue ich mich auf das erste Video dann, bitte.
Das stimmt, das wird witzig. So, jetzt stelle ich dir noch eine Frage. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du reisen? Oh, das ist interessant.
Ich würde, das ist jetzt mega random, ich würde in die Zeit zurückreisen, wo die Pyramiden gebaut wurden, weil ich wissen wollen würde, wie die jetzt letztendlich gebaut wurden. Also es gibt ja, klar, ne, gibt ja viele Theorien und auch ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die dazu was sagen. Aber ich glaube, in der Zeit wäre ich gerne dort vor Ort gewesen, um das einmal zu sehen, weil ich bin ein Ägypten-Fan tatsächlich. Ah, ja.
Interesting. Guckst du dir mal viele Dokus an?
Jetzt nicht mehr so, aber ich habe ganz viele Dokus gesehen und möchte auch immer noch mal irgendwann nach Ägypten, weil Fun Fact, ich glaube, das ist okay, wenn ich das jetzt sage, ich bin auf dem Nil gezeugt worden.
Shoutout an
deine Eltern. Shoutout an meine Eltern, die nicht mehr zusammen sind, aber ist doch nicht so schlimm, Shoutout. Da habt ihr was Gutes gemacht. Ich bin auf dem Nil gezeugt worden und irgendwie habe ich so das Gefühl,
deine Connection
da ist da. Meine Connection einfach da.
Das ist schön, da muss aber Markus hin. Ach, sehr schön. Meine Liebe, ich danke dir. Ich will gar nicht aufhören, mit dir zu quatschen. Wahrscheinlich, sobald der Podcast aus ist, geht es weiter mit Quatschi, Quatschi, Quatschi. Ja, ja, ich habe dich wirklich richtig ins Herz geschlossen. Ich habe dich richtig gern, auch wenn das irgendwie nur so online ist jetzt, aber in echt. Bist wie so eine große Schwester. Also ich gucke so auf zu dir und zu deiner Arbeit und auf dein Buch. Ich bin ganz gespannt.
Danke. Jetzt darf ich jetzt nicht mehr so emotional
werden. Ja, jetzt ich auch, wenn ich andere sehe.
Ich muss mal öfter nach Hamburg kommen.
Komm, gerne. Ich komme auch mal zu dir ins Isolu.
Ja, das und ihr macht mir dann Pasta auf Italienisch, okay?
Ja, ach, Mensch, das ist super. Schön. Dann verstehst du aber gar nichts. Dann sage ich nur so Gufo schlimm. Und das andere, Pipo Tocca oder so. Na gut, meine Liebe.
Macht's gut. Tschüss.